Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute mit Katharina Peetz. Herzlich willkommen. Sehr beschwerlich läuft der Alltag in Frankreich seit mehr als einem Monat. Die anhaltenden Streiks sorgen deshalb für Frust und drücken offenbar auch auf die Stimmung der Konsumenten. Wie die wirtschaftlichen Auswirkungen der Proteste aussehen, darüber spreche ich gleich mit unserem Korrespondenten in Paris. Außerdem in unserer Sendung: Wie steht es um den Handel zwischen Europa und dem Iran? Mit einem speziellen Finanzinstrument sollen die US-Sanktionen umgangen werden. Ob das funktioniert, berichtet unser Korrespondent aus Brüssel. Und die geplante Fabrik des Elektroautobauers Tesla soll Brandenburg finanziellen Aufschwung bescheren. Nun sind die ersten Weichen für den Grundstücksverkauf in Grünheide gestellt. Mehr als einen Monat halten die Streiks in Frankreich schon an. Für heute haben die Gewerkschaften zu einem weiteren landesweiten Aktionstag gegen die geplante Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron aufgerufen. Das öffentliche Leben in Frankreich läuft seit Wochen deutlich langsamer und ineffizienter. Weil Züge nicht fahren oder auch weil Geschäfte wegen Demonstrationen in der Umgebung geschlossen bleiben. Das scheint sich jetzt auch auf die Stimmung der Verbraucher auszuwirken. Jürgen König in Paris. Zunächst mal die Frage: Wie groß ist heute die Beteiligung an diesem erneuten Aktionstag?
Also wie viele Menschen sich genau an diesen Protestzügen beteiligt haben, ist noch schwer zu sagen. Die Zahlen schwanken sehr. In Marseille zum Beispiel, da waren nach Behördenangaben 20.000 Menschen auf der Straße, nach Angaben der Gewerkschaft CGT, aber waren es 200.000. In den meisten Medienberichten heißt es hier, dass die Teilnehmerzahlen insgesamt unter dem Niveau des letzten landesweiten Protesttages liegen. Das war am 17. Dezember. Bei den Lehrern waren es zum Beispiel heute nur 17 gegenüber 24% im Dezember. Gestreikt haben auch Ärzte und Anwälte heute. Überwiegend aber wird im öffentlichen Dienst gestreikt. Und was die Zustimmungsrate der Bevölkerung betrifft, da gehen die Zahlen in den Umfragen wiederum auseinander. Nach dem Meinungsforschungsinstitut Harris Interactive sind nach wie vor 60% der Franzosen für diese Streiks. Dem Institut IFOP zufolge sind es aktuell nur noch 47%. Aber allen Umfragen, das liest sich doch heraus, ist gemeinsam, dass sie ein Nachlassen dieser Zustimmungsraten anzeigen. Das heißt, man muss sagen, die Kritik an diesen Dauerstreiks in Frankreich nimmt zu. Heute haben wir immerhin den 36. Streiktag in Folge.
36. Streiktag in Folge. Wirkt sich das jetzt auch schon auf die Stimmung der Verbraucher aus?
Ganz offenkundig, denn das französische Statistikamt INSEE teilte gestern mit, dass das Barometer für das Konsumklima im Dezember um 3 Punkte gefallen sei auf 102 Zähler. Ökonomen hatten ja damit gerechnet, dass es sich bei 104 Punkten einpendeln werde. Einen solchen Rückgang hat es zuletzt vor einem Jahr gegeben, damals im Zuge oder als Folge der Gelbwesten-Demonstration ab November 2018. Also die französischen Verbraucher zeigen sich zurückhaltend im täglichen Konsum, aber auch mit Blick auf größere Anschaffung, was nach Ansicht hiesiger Ökonomen wiederum die wirtschaftlichen Aktivitäten im Land immer mehr belasten wird.
Gibt es darüber hinaus dann schon Zahlen über wirtschaftliche Schäden, also zum Beispiel zu Umsatzeinbußen?
Ja, die gibt es. Vielleicht zunächst ein Beispiel aus dem Pariser Alltag. Da ist es normalerweise sehr verbreitet, dass man, wenn man von zu Hause bis zur Arbeitsstätte, sagen wir, eine Stunde unterwegs war, dass man dann erstmal auf einen Café, in eine Bar, in eine Brasserie geht, ein Schwätzchen hält mit Kollegen oder dem Barmann und erst dann geht man zur Arbeit. Und genauso geht es umgekehrt am Abend oft auch nicht gleich zur Metro oder zur Bahn, sondern wiederum erst in ein Café. So ist es üblich. Wenn man nun aber, wie seit Wochen schon, nicht eine, sondern 2 Stunden unterwegs ist, dann fällt dieser Cafébesuch aus. Das kann man auch sehen. Die Cafés sind richtig leer, auch zur Mittag. Zeit. Manche Barbetreiber beklagen Umsatzeinbrüche von bis zu 60%. Insgesamt melden die Hotel- und Gaststättenverbände Buchungsrückgänge und Umsatzeinbußen von 20-30%. Die Bahn wurde konkreter, gab Verluste von rund 600 Millionen Euro an infolge der Streiks. Bei den Pariser Verkehrsbetrieben RATP ist von rund 100 Millionen Euro die Rede. Und auch die Pariser Oper hat Zahlen genannt. Wegen eines Streiks des Staatsballetts sind im Dezember sehr viele Vorstellungen ausgefallen, unter anderem der Oper Fürst Igor von Borodin. Jede einzelne abgesagte Vorstellung kostete das Haus 358.000 Euro. Insgesamt nannte die Oper bisher Verluste von mehr als 3 Millionen Euro.
Sagt unser Korrespondent Jürgen König in Paris über die wirtschaftlichen Auswirkungen der Streiks in Frankreich. Im Iran-Konflikt deutet sich zuletzt zumindest eine leichte Entspannung an. Die wirtschaftliche Situation im Land bleibt jedoch schwierig. Vor allem wegen der US-Sanktionen zögern auch viele europäische Firmen und Banken, im Iran Geschäfte zu machen. Um den Iran trotzdem im Atomabkommen zu halten, hatten Deutschland, Frankreich und Großbritannien deshalb bereits vor einem Jahr einen speziellen Zahlungskanal für Handel mit dem Iran gegründet. Andere europäische Länder haben sich mittlerweile angeschlossen und so können europäische Firmen nun trotz der US-Sanktionen ihren Zahlungsverkehr bei Geschäften mit dem Iran abwickeln, zwar über ein Tauschsystem bei Importen und Exporten. Aber hält dieses Instrument, was es verspricht? Dieser Frage ist Peter Kapern nachgegangen.
Fast genau ein Jahr ist es her, dass Vollzug gemeldet wurde. Jeremy Hunt war es, der damalige britische Außenminister, der berichtete, dass drei europäische Staaten, nämlich Deutschland, Frankreich und Großbritannien, ein Special Purpose Vehicle gegründet hätten.
We, the E3, have registered a Special Purpose Vehicle, which, when operational, will support legitimate trade between Europe and Iran.
Der legitime Handel mit dem Iran solle dadurch gefördert werden. Weil die USA alle Unternehmen, ganz gleich welcher Nation, mit Sanktionen bedroht hatten, sollten sie weiterhin Geschäfte im Iran abwickeln. Die Europäer suchten also nach einem Instrument, um das Versprechen, dem Iran einen wirtschaftlichen Aufschwung zu ermöglichen, trotz der Sanktionsdrohung aus Washington einhalten zu können. Das Special Purpose Vehicle heißt heute INSTEX, eine Abkürzung für Instrument in Support of Trade Exchanges, also Instrument zur Unterstützung des Handels. Adresse: Rue de Bercy 139 in Paris. Wirkung? Sehr überschaubar.
Leider ist INSTEX bisher weitgehend wirkungslos geblieben,
sagt Sven Giegold, der grüne Europaabgeordnete. INSTEX soll die Rolle der Banken im Handel mit dem Iran übernehmen, weil die Finanzhäuser sich wegen der US-Sanktionsdrohungen weigern, solche Geschäfte noch abzuwickeln. Wie bei einer Clearingstelle sollen Rechnungen aus dem Import und Export über INSTEX ausgeglichen werden, ohne dass Geld hin und her transferiert werden muss. Noch sind keine Geschäfte über INSTEX abgewickelt worden. Im Auswärtigen Amt heißt es aber, die ersten Transaktionen seien auf europäischer Seite vorbereitet. Die iranische Seite sei allerdings noch dabei, einige technische Vorkehrungen zu treffen. Immerhin, im Dezember erst haben sich 6 weitere EU-Staaten der Organisation angeschlossen, wissend, dass INSTEX nur langsam und nur eine begrenzte Wirkung entfalten kann. Die Institution war von Anfang an mit überzogenen Erwartungen konfrontiert. Kein multinationaler Konzern, der um seine Geschäfte auf dem US-Markt fürchten muss, würde sich darauf einlassen, über INSTEX weiter Handel mit dem Iran zu betreiben. Trotzdem wurde genau dies von INSTEX erwartet. Aber zumindest für Unternehmen, die nur Geschäfte im Iran und keine in den USA abwickeln, könnte INSTEX eine gute Unterstützung sein, so die Überzeugung in Brüssel. Daniel Kaspari, Chef der deutschen Unionsabgeordneten im Europaparlament.
Deswegen war INSTEX ein Symbol, ein sehr, sehr wichtiges Symbol. Aber Sie können sich vorstellen, die Zahl der Firmen, die Iran-Geschäft macht, aber nicht USA-Geschäft macht, die hält sich sehr in Grenzen.
Trotzdem gibt es in Brüssel niemanden, der einem Ende von INSTEX das Wort reden würde. Ganz im Gegenteil. Um Teheran im Atomabkommen zu halten, fordert Sven Giegold weitere Initiativen zur Rettung des Handels mit dem Iran.
Zum Beispiel könnte Iran ein Interesse daran haben, seine Rohstoffexporte über eine staatliche Handelsgesellschaft abzuwickeln, an der sich die Europäer beteiligen. Ein solches Instrumentarium wäre wesentlich fester gegenüber Sanktionsdrohungen als das INSTEX-Instrumentarium bisher.
Sven Giegold im Beitrag von Peter Kapern über das Finanzinstrument INSTEX. Mit seiner Ankündigung, eine Fabrik in Brandenburg bauen zu wollen, hatte Tesla-Chef Elon Musk Mitte November für Aufsehen gesorgt. Für Brandenburg würde das einen wirtschaftlichen Coup bedeuten. Nun konkretisieren sich die Pläne für die sogenannte Gigafactory, in der die Batterien und Karossen der Elektroautos ab Ende 2021 montiert werden sollen. Die Landesregierung hofft auf bis zu 8000 Arbeitsplätze. Aber auch mit dem Verkauf des Grundstücks, auf dem die Fabrik entstehen soll, lässt sich die Landeskasse füllen. Der erste Schritt zum Verkauf ist nun getan. Der Finanzausschuss des Brandenburger Landtags hat heute den Kaufpreis von 41 Millionen Euro für das Gelände gebilligt. Christoph Richter berichtet.
Wir freuen uns, dass die Zustimmung zum Kaufvertrag erfolgt ist, sagte Brandenburgs SPD-Finanzministerin Katrin Lange heute Mittag nach der nicht öffentlichen Sitzung des Finanzausschusses im Brandenburger Landtag.
Und damit gehen wir einen weiteren wichtigen Schritt bei der Umsetzung des Projektes und von daher sind wir sehr zufrieden mit dem Ergebnis.
Damit hat der Landtag den Kaufvertrag für das Gelände der geplanten Fabrik des US-Elektroautoherstellers Tesla gebilligt. Dafür hat die rot-schwarz-grüne Kenia-Koalition gestimmt. Die Opposition dagegen hat sich enthalten. Für Diskussion sorgt der Kaufpreis. Tesla bekommt dem Vernehmen nach ein 300 Hektar großes Waldstück am Rand der Gemeinde Grünheide im Landkreis Märkisch-Oderland für voraussichtlich knapp 41 Millionen Euro. Das sind etwa 14 Euro pro Quadratmeter, weshalb manche schon von einem Schnäppchen für den US-Elektroautohersteller Tesla sprechen. Linken Haushaltspolitiker Ronny Kretschmer spricht in diesem Zusammenhang von einem zu niedrig angesetzten Bodenrichtwert. Vorwürfe, mit der SPD-Finanzministerin Katrin Lange nur wenig anfangen kann.
Wir haben dort kein erschlossenes Bauland, sondern wir haben dort sogenanntes Rohbauland. Und da haben die Kolleginnen und Kollegen, die damit betraut waren, nach Recht und Gesetz gehandelt. Wie gesagt, wir lassen es trotzdem noch mal überprüfen von einem unabhängigen Wertgutachter. Und die EU wird im Rahmen ihrer beihilferechtlichen Prüfung eine weitere Prüfung vornehmen, sodass dann eventuellen Anschuldigungen also nicht haltbar sind.
Der Kaufpreis von 41 Millionen Euro könne letztlich nur eine vorläufige Zahl sein, meint zumindest Andreas Galau von der AfD-Fraktion im Brandenburger Landtag. Galau warnt vor vorschnellen Aussagen hinsichtlich des Kaufpreises.
Dieses Gutachten kommt ja oder soll ja kommen zum Ende Januar. Und danach wird sich ja im Grunde erst herausstellen, ob das dann mehr oder weniger oder dann eben dem entspricht, was wir jetzt schon gehört haben an Preis. Und dann wird ja sozusagen der Kaufpreis erst festgelegt und notariell später dann beurkundet.
Der Tesla-Vorstand muss dem Kaufvertrag noch zustimmen. Nach Angaben der Landesregierung soll das Mitte Januar geschehen. Das Waldstück bei Grünheide am Berliner Autobahnring versucht das Land Brandenburg seit etwa 20 Jahren zu verkaufen. Zu früheren Zeiten war an derselben Stelle bereits ein Münchner Autohersteller interessiert, dort ein Autowerk zu bauen. Die Idee zerschlug sich damals mit dem kalifornischen Elektroautohersteller Tesla. Soll jetzt alles anders werden, weshalb man heute in Potsdam auch in äußerst zufriedene Gesichter schauen konnte. 2021 sollen in Grünheide die ersten Autos vom Band laufen. Experten gehen davon aus, dass bis zu 8000 gut bezahlte Industriearbeitsplätze direkt vor Ort entstehen. Für die Brandenburger Landesregierung ist die Ansiedlung des US-Elektroautoherstellers wegen dieser Dimension Chefsache. Bedenken, dass Brandenburg des Öfteren in der Vergangenheit Großprojekte bzw. Industrieansiedlungen in den Sand gesetzt habe, von derlei Unkenrufen will SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke nichts hören.
Da muss man draus lernen, man muss besser werden, aber vor allen Dingen ist es ganz entscheidend, dass die Kräfte wirklich auf dieses Projekt konzentriert werden, auch in den Ministerien, und dass man nicht einfach sagt, ich gebe das jetzt mal da runter und irgendwann wird das schon zurückkommen. Also da brauchen wir jetzt Druck, wir brauchen Engagement. Aber ich sehe, dass bei den handelnden Personen einen besseren Start für diese Landesregierung hätte es nicht geben können. Und alle können gleich beweisen, dass sie gut sind.
Der brandenburgische Ministerpräsident Dietmar Woidke im Bericht von Christoph Richter. Künstliche Intelligenz, elektronische Verwaltung, Mobilfunkabdeckung. Unter dem Schlagwort Digitalisierung sammeln sich oft viele Herausforderungen der modernen Welt. Deutschland zählt unter den Industrienationen immer noch zu den Nachzüglern in diesem Bereich. Und eine aktuelle Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Allensbach zeigt, viele Menschen sehen die Verantwortung für dieses Hinterherhinken vor allem bei der Politik. Johannes Kuhn mit den Einzelheiten.
Die Bundesbürger haben kein Vertrauen in die deutsche Digitalpolitik. So lässt sich das Ergebnis einer neuen Allensbach-Umfrage zusammenfassen. Philipp Meissner vom European Center for Digital Competitiveness der ESCP Business School in Berlin, dem Auftraggeber.
Unsere Studie zeigt, dass Deutschland im Bereich Digitalisierung weit zurückliegt. Außerdem zeigen die Ergebnisse, dass die Bundesregierung keine Konzepte hat, um diesen Rückstand aufzuholen. Und dass die Bevölkerung nur ein geringes Vertrauen in die Digitalkompetenz von Politikern und Parteien hat.
In der repräsentativen Bevölkerungsbefragung geben 90% der Teilnehmer an, dass politische Digitalkompetenz heutzutage essentiell ist. 57% allerdings halten diese Kompetenz bei der Bundesregierung für wenig oder gar nicht ausgebildet. Allensbach-Geschäftsführerin Renate Köcher.
Wirtschaft und Wissenschaft genießen mehr Vertrauen, dass die Digitalisierung hier rasch voranschreitet, während im gesamten staatlichen Bereich die Bevölkerung, aber auch Wirtschaft und Politik selbst den Eindruck haben, das ist zu langsam.
Tatsächlich fällt gerade das Urteil von Spitzenkräften aus Wirtschaft und Politik besonders vernichtend aus. 500 von ihnen hatte Allensbach zusätzlich befragt. 75% der Politiker und 90% der Wirtschaftsführungskräfte sagen demnach, die Unterstützung der Bundesregierung beim Prozess der Digitalisierung ist nicht ausreichend. Ein mieses Zeugnis. Aus den Ergebnissen leitet das European Center for Digital Competitiveness unter anderem ab, dass es ein Digitalministerium auf Bundesebene geben sollte, um die Politik besser zu koordinieren. Dies hatte jüngst auch der CSU-Vorsitzende Markus Söder gefordert. Bayern hat, ebenso wie Nordrhein-Westfalen, bereits ein solches Ministerium. Auch die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer befürwortet die Idee prinzipiell. Wäre 2017 eine Jamaika-Koalition zustande gekommen, wäre das Digitalministerium wohl bereits heute Realität. In der Großen Koalition ist das Thema federführend im Kanzleramt angesiedelt, aber ansonsten auf die Ministerien verteilt. Der Verband der Internetwirtschaft ECO kritisiert diese Struktur. Geschäftsführer Alexander Rabe zum Deutschlandfunk Hauptstadtstudio.
Aktuell sind 14 Ministerien mit einer Unzahl an Mitarbeitern beschäftigt, um Digitalisierung zu leben. Das ist für uns als Verband schlecht, das ist für die Wirtschaft schlecht und es ist vor allem für das Ergebnis schlecht.
Bundeskanzlerin Angela Merkel lehnt ein Digitalministerium bislang öffentlich ab. Gerüchte, dass im Hintergrund bereits an einem solchen Ressort unter Leitung des derzeitigen Kanzleramtschefs Helge Braun gearbeitet wird, dementiert die Bundesregierung. Der SPD-Netzpolitiker Jens Zimmermann zeigte sich im Tagesspiegel-Newsletter Background Digitalisierung offen für ein Digitalministerium. Ein Umbau der Ressortstruktur im Laufe der Legislaturperiode ist allerdings äußerst aufwendig. Ein Ministerium sei zudem nicht alles, sagt Christian Jeffal, Professor für Recht, Wissenschaft und Technologie an der TU München.
Es braucht sicher auch im Hinblick auf die Ministerialbürokratie eine neue Fehlerkultur und eine neue Kultur, Dinge auszuprobieren. Und eine gewisse Zukunftsgewandtheit und auch eine gewisse Lust auf die Zukunft.
Laut Einsbach-Umfrage haben auch die Parteien Digitalhausaufgaben zu machen. Der Union wird demnach von 13% der Befragten Digitalkompetenz zugewiesen. Das ist der beste Wert der Parteien. Die Linke landet bei 2% am Ende. Insgesamt weisen 30% gar keiner Partei Kompetenzen zu.
Johannes Kuhn zum Digitalreport 2020, der heute vorgestellt worden ist. In China hat die afrikanische Schweinepest die Inflation im vergangenen Jahr stark ansteigen lassen. Um 2,9% legten die Verbraucherpreise 2019 zu, wie das Statistikamt in Peking heute bekannt gab. Das liege vor allem an gestiegenen Nahrungsmittelpreisen, insbesondere für Schweinefleisch. Aktuell, wenige Wochen vor dem chinesischen Neujahrsfest, ist die Nachfrage nach Schweinefleisch besonders hoch. Deshalb sollen nun Fleischreserven aus den staatlichen Vorräten freigegeben werden, berichtet Steffen Wurzel.
Das, was für viele Menschen in Deutschland der regelmäßige Blick auf den Benzinpreis ist, ist in China der Blick auf den aktuellen Preis für Schweinefleisch. Bereits ein Anstieg um nur wenige Prozentpunkte lässt viele Verbraucher in China nervös werden. Denn Schweinefleisch ist in der Volksrepublik eines der wichtigsten Grundnahrungsmittel. Die Folgen der afrikanischen Schweinepest, die seit mehr als einem Jahr in China grassiert, waren entsprechend verheerend für das Land. Nach Medienberichten hat China im Zuge der Tierseuche etwa die Hälfte seines Schweinebestandes verloren. Die Rede ist von Millionen Tieren, die getötet wurden. Die genaue Zahl ist nicht bekannt. Der Preis für Schweinefleisch in China hat sich binnen eines Jahres etwa verdoppelt. Yu Weidong vom Shanghaier Fleischhandelsunternehmen Chenroy International. Zurzeit steht in China zu wenig Schweinefleisch zur Verfügung. Wir bekommen die Lage aber nun besser in den Griff. Durch zusätzliche Einfuhren aus dem Ausland und auch die Eindämmung der Schweinepest durch die Behörden funktioniert nun besser. Um die Preise kurz vor Beginn des chinesischen Neujahrsfestes zumindest etwas zu stabilisieren, geben die Behörden heute weitere 20.000 Tonnen aus den staatlichen Schweinefleischreserven frei. Denn rund um das in gut zwei Wochen beginnende Neujahrsfest steigt der Bedarf nach Schweinefleisch in ganz China nochmal. Seit den 70er Jahren lagert der chinesische Staat Schweinefleisch in Tiefkühllagern, um auf Preisschwankungen reagieren zu können. Die Staatsmedien berichten, dass die Behörden in den vergangenen vier Wochen bereits mehrmals die Lager geöffnet haben. Inklusive heute wurden seit Anfang Dezember demnach insgesamt 190.000 Tonnen Schweinefleisch aus den Reserven auf den Markt gebracht.
Ein Beitrag von Steffen Wurzel. Die Novemberbilanz deutscher Exporteure und Maschinenbauer fällt mau aus. Mehr dazu in den Wirtschaftsnachrichten mit Silke Hane.
Im vorletzten Monat des Jahres lieferten deutsche Exportunternehmen Waren im Wert von knapp 113 Milliarden Euro ins Ausland. Das waren 2,9% weniger als im Vorjahresmonat, so das Statistische Bundesamt. Deutlich zu spüren bekommt die Entwicklung der Maschinenbau. Die Branche erhielt im November 15% weniger Aufträge als noch vor einem Jahr. Die Industrieproduktion stieg im Jahresvergleich um 1,1%. Ökonomen wie der Commerzbank-Chef Volkswirt Jörg Krämer sehen darin aber keine Trendwende. Er sagte im Deutschlandfunk:
Das war jetzt nur der Monatswert. Wenn ich mir den Trend anschaue, dann sehe ich nach wie vor, dass der abwärts gerichtet ist, und zwar seit anderthalb Jahren. Da ist noch keine Trendwende nach oben zu sehen bei der Industrieproduktion.
Die deutschen Privatbanken erwarten in diesem Jahr weiter eine angespannte Geschäftslage. Der Wettbewerbsdruck im Privatkunden- und Firmengeschäft sei hart, hieß es heute beim Jahresauftakt des Bundesverbands Deutscher Banken. Zudem setzt den Banken weiterhin die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank zu. Der Hauptgeschäftsführer des Verbands, Christian Ossig, forderte deshalb höhere Freibeträge, für die die EZB keine Negativzinsen kassiert.
Insofern erwarten wir private Banken in 2020 keinen Ausstieg aus der Negativzinspolitik. Aber die EZB hat viele Instrumente, die negativen Auswirkungen dieser Negativzinspolitik auf die Banken, auch damit auf die Kunden, abzufedern. Und von diesen Instrumenten muss stärker Gebrauch gemacht werden, als das in der Vergangenheit der Fall war.
Der für die deutschen Autobauer wichtige chinesische Automarkt ist 2019 das zweite Jahr in Folge geschrumpft. Die Verkäufe gingen gegenüber 2018 um 7,5% zurück auf 21 Millionen Fahrzeuge. Das teilte der Branchenverband China Passenger Car Association mit. Schon 2018 war der chinesische Automarkt zum ersten Mal seit über 20 Jahren geschrumpft. Hintergrund ist unter anderem der Zollstreit mit den USA. China ist der größte Einzelmarkt für Autos der Welt. Und noch eine kurze Meldung. Der Weg für höhere Mindestlöhne für zehntausende Bauarbeiter in Deutschland ist fast frei. Die Gewerkschaft IG Bau stimmte für einen Schlichterspruch aus dem Dezember. Jetzt müssen nur noch die Arbeitgeber zustimmen.
Danke, Silke Hane. Und wir kommen zum heutigen Handelstag an der Börse. Jetzt mit Dorothee Holz in unserem Börsenstudio in Frankfurt am Main. Frau Holz, gestern um diese Uhrzeit hat sich US-Präsident Trump vor der Presse zum Konflikt im Nahen Osten geäußert. Das hat schon gestern für Aufatmen gesorgt. Wirkt das heute nach?
Ja, absolut. Man hat die Rede als Zeichen der Entspannung gewertet. Trump hat ja vermieden, weiteres Öl ins Feuer zu gießen. Und das hat alle großen Finanzplätze doch ganz schön beruhigt. Angefangen in Asien, auch in Europa stehen alle Börsensignale auf grün. Der DAX hat an diesem Handelstag 1,25% zugelegt, ist auf 13.485 Punkte gestiegen. Immerhin ein Zwei-Jahres-Hoch. An den US-Börsen gibt es sogar neue Rekorde bei Dow Jones, beim S&P 500 und auch an der Technologiebörse Nasdaq. Dort ragen die Aktien von Apple hervor, die ebenfalls auf dem höchsten Stand ihrer Geschichte sind. Im DAX hat zumindest Adidas ein Rekordhoch erreicht. Ja, beim Blick auf die Aktienmärkte könnte man meinen, die Sorgen sind alle vom Tisch. Doch es gibt natürlich auch warnende Stimmen, die die Lage im Osten, Nahen Osten weiterhin als sehr fragil bezeichnen.
Wenn die Aktienkurse steigen, heißt das auf der anderen Seite, dass der Goldpreis sinkt?
Genau so ist es. Die Krisenwährung Gold kann von den Entspannungssignalen natürlich nicht weiter profitieren. Der Goldpreis ist zurückgegangen um 24 Dollar auf 1547 Dollar. Auch beim Ölpreis hat es einen deutlichen Rückgang gegeben. Nordseeöl wird mit knapp 65 Dollar je Barrel gehandelt. US-Öl ist unter die 60-Dollar-Marke gefallen. Das ist auch, da ist auch die Angst vor einer Eskalation klar gewichen.
Das ist ja wahrscheinlich auch eine gute Nachricht für die Luftfahrtunternehmen.
Ja, die Lufthansa-Aktien waren ja sehr bewegt. Diese Woche legen heute 4% zu. Bei Air France KLM geht es um 7% hoch, was auch an starken Passagierzahlen liegt. Erwähnenswert ist auch noch der Chefwechsel bei der British Airways-Mutter IAG. Willie Walsh macht schon im März Platz für den bisherigen Iberia-Chef Luis Gallego.
Diese Woche haben die Autobauer ihre Absatzzahlen veröffentlicht. BMW hat gestern Rekorde gemeldet. Wie sieht es bei Daimler und VW aus?
Das schaffen die beiden nicht, aber die Stammmarke Mercedes-Benz hat im Dezember geschwächelt. Im Gesamtjahr allerdings konnte der Konzern den Absatz um 1,3% steigern. Und das verdankt sich vor allem der hohen Nachfrage in China, wo ja der Automarkt insgesamt geschrumpft ist. Der Volkswagen-Konzern rechnet fürs vergangene Jahr mit einem kleinen Auslieferungsplus. Die 10-Millionen-Marke dürfte der Konzern knacken. VW-Aktien kräftig im Plus.
Und wie sieht es bei Euro und Anleihen aus?
Der Euro ist gesunken, und zwar unter die Marke von einem Dollar 11. Die meisten öffentlichen Anleihen verbilligen sich bis zu 1,57 Euro. Die Umlaufrendite steigt um 4 Basispunkte auf minus 0,25%.
Dorothee Holz über den Handelstag an der Börse. Und damit endet Wirtschaft und Gesellschaft für heute. Nach den Nachrichten geht es weiter mit der Sendung Kultur heute und meiner Kollegin Karin Fischer. Ein Thema dort, welche Spuren hinterließ die nachhaltige Documenta in Athen vor 2 Jahren. Am Mikrofon verabschiedet sich Katharina Peetz. Vielen Dank fürs Zuhören.